NDR Info. Echo des Tages.
Der ehemalige Innenminister und altliberale Gerhard Baum forderte heute Morgen in einem Radiointerview von seiner Partei einen kompletten Neuanfang. Ohne Guido Westerwelle und Birgit Homburger. In Duisburg aber erhielt auf dem Parteitag der nordrhein-westfälischen FDP Guido Westerwelle trotz Kritik am Ende Standing Ovations. Und auf dem Parteitag der baden-württembergischen FDP wurde Frau Homburger soeben wiedergewählt. Also wenig Schwung von der FDP-Basis. Wir berichten ausführlich. Weitere Themen dieser Sendung: Friede und Freude. Die SPD und die Grünen in Stuttgart besiegeln ihren Koalitionsvertrag. Reine Spekulation, die Griechen und eine mögliche Rückkehr zur Drachme. Äußerst sauer, der Besuch des Bundespräsidenten in Brasilien endete mit einem Eklat. Und in der Bundesliga geht es um Sein oder Nichtsein. Wer rausfliegt, entscheidet sich an diesem oder am nächsten Wochenende. Mein Name ist Hermann Krause, einen schönen guten Abend. Es war eine bundesweit mit Spannung erwartete Wahl in Stuttgart. Wird die eher glücklose Birgit Homburger als Landesvorsitzende der baden-württembergischen FDP auf einem außerordentlichen Parteitag bestätigt oder wird sie abgewählt? Das Ganze ist insofern wichtig, als dass die Wahl als Vorentscheidung auf die Frage, ob Homburger auch als Fraktionschefin bleiben kann, gedeutet wird. Auf jeden Fall hat sie seit heute Nachmittag bessere Karten. Aus Stuttgart dazu Ralf Reineken.
Knapper geht's nicht. 180 zu 180 im ersten Wahlgang und dann gerade mal 7 Stimmen Vorsprung im zweiten. Birgit Homburger war in ihrer ersten Reaktion, die Anspannung anzumerken.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, so viel Spannung kriegt man nicht jeden Tag geboten. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei denjenigen, die mich gewählt haben. Ich nehme die Wahl an.
Homburger braucht das Amt der Landesvorsitzenden, wenn sie in Berlin im Kampf um den Vorsitz der Bundestagsfraktion bestehen will. Aber keine 50% Zustimmung von den eigenen Leuten, das ist kein sicheres Polster für die Zukunft. Der FDP, das zeigen die Ergebnisse der Wahlgänge, hat ein charismatischer Kandidat gefehlt. Einer, der glaubhaft versprechen konnte, mit mir geht's wieder aufwärts. Michael Theurer hat das versucht.
Ihr wollt, dass Parteimitglieder beim Vorsitzenden Gehör finden. Ich mach's. Ihr wollt, dass der Führungsstil offen, transparent ist. Ich mach's. Ihr wollt, dass wir wieder bei den Bürgerinnen und Bürgern direkt ankommen und mit den Bürgerinnen und Bürgern sprechen und ihre Sorgen und Ängste ernst nehmen. Ich kann's.
Mit Wohlwollen haben die Delegierten Theurers Bewerbungsrede aufgenommen. Aber es ist ihm nicht gelungen, die Delegierten mitzureißen. Das konnte Homburger auch nicht. Aber bei ihr, und das könnte den entscheidenden 7-Stimmen-Unterschied ausgemacht haben, wissen die Liberalen wenigstens, was sie bekommen.
Ich möchte mich gern erneut für meine FDP Baden-Württemberg in die Schlacht werfen. Und mit derselben Leidenschaft wie immer will ich kämpfen, die Grünen stellen, liberales Lebensgefühl vermitteln und liberales Potenzial zurückerobern. Das ist das Ziel, das ich mit einer erneuten Kandidatur verbinde.
Im Vorfeld der Wahl hatte Homburger eigene Fehler eingeräumt und ihren Teil der Verantwortung für das Wahldesaster vor 6 Wochen übernommen. Als die Wähler die Stärke der FDP-Fraktion im baden-württembergischen Landtag halbiert haben, auf gerade mal noch 5,3%, das schlechteste Wahlergebnis der FDP in Baden-Württemberg. Persönliche Konsequenzen aber lehnte Homburger ab. Es hat gereicht für sie, sich im Amt zu halten, aber nur so eben noch. Die Wahl ist rum. Jetzt versucht die Landes-FDP den schwierigen Neuanfang. Der frühere Vorsitzende Walter Döring stimmte seine Partei darauf ein.
Themen genug. Wir müssen den Kampf aufnehmen. Und ich bin dagegen und ich kämpfe dagegen an, dass von diesem Parteitag die Botschaft ausgeht, FDP beschäftigt sich mit sich selbst, zerfleischt sich mit sich selbst. So ein Unfug. Wir nehmen den Kampf an, Grün-Rot, ich sag's in aller Klarheit. Wir sind sportlich fair. Ihr habt gewonnen. Glückwunsch. Am 12. Mai beginnt die neue Runde. Und in 5 Jahren hauen wir euch vom Acker, damit Baden-Württemberg wieder liberal regiert wird, meine Damen und Herren.
Ein Bericht von Ralf Heineken war das. Vom Acker hauen will der ehemalige Landesvorsitzende Walter Döring also Rot-Grün. Aber die rot-grünen Delegierten, die haben erst einmal gut lachen. Denn heute haben beide auf Parteitagen den Koalitionsvertrag angenommen, und zwar einstimmig. Auch wenn das neue Bündnis ein wenig auf wackeligen Füßen steht, zum Beispiel was Stuttgart 21 betrifft, im Moment herrscht bei Rot-Grün eine heitere Stimmung. Dazu aus Stuttgart Reinhard Nürnberg.
Grüne und SPD haben auf getrennten Parteitagen jeweils einstimmig dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Es hatte zwar ein wenig Kritik gegeben, bei den Grünen etwa, dass man sich von der SPD habe zu viele Ministerien wegnehmen lassen. Aber alles in allem wollten die baden-württembergischen Grünen nur genießen, dass sie auf einmal Regierungspartei geworden sind. Der designierte Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagt es so.
Ein hoher Erwartungsdruck ist da, aber wir haben eigentlich auch eine unglaubliche Chance, zusammen dieses Land zu verändern, und die wollen wir nutzen. Vielen Dank.
Eine Umwälzung im Bildungssystem von Baden-Württemberg, die Abkehr von der Atomkraft und mehr Bürgerbeteiligung, das sind die Eckpunkte des grün-roten Koalitionsvertrages. Und im Autoland Baden-Württemberg hat der künftige grüne Ministerpräsident für ein hochtechnologisches Mobilitätskonzept geworben. Sowohl bei den Grünen als auch bei der SPD hat man klargemacht, dass man eine längere Regierungszeit anstrebe. So hat der künftige SPD-Vizeministerpräsident Nils Schmid erklärt.
Eines ist klar, liebe Genossinnen und Genossen. Wir sind gekommen, um zu bleiben, auch nach der nächsten Landtagswahl.
Grüne und SPD haben sich gegenseitig zugesichert, gut und verlässlich miteinander zusammenzuarbeiten. Inhaltlich ist der einzige wirklich strittige Punkt der Umgang mit dem Bahngroßprojekt Stuttgart 21. Die SPD will es, die Grünen nicht. Trotzdem meint der SPD-Mann Nils Schmid:
Ich freue mich auf das gemeinsame Regieren mit den Grünen und ich will auch an diesem Ort deutlich sagen, der Ministerpräsident Winfried Kretschmann verdient unsere uneingeschränkte Unterstützung bei seiner schwierigen Aufgabe.
Die Grünen hoffen, dass dieser Regierungswechsel in Baden-Württemberg ein Signal für weitere anstehende Wahlen sein könnte, hat der grüne Bundesvorsitzende Cem Özdemir erklärt.
Nach der Wahl ist vor der Wahl. Wir richten unseren Blick bereits auf die Wahlen in Bremen. Wir richten unseren Blick auf Mecklenburg-Vorpommern, wo wir hoffentlich in den 16. Landtag von 16 einziehen werden und damit neben der CDU, CSU und der SPD die dritte Partei sein werden, die in allen Landtagen von Deutschland vertreten sein wird. Und schließlich richten wir den Blick im September auf Berlin, wo wir mit Renate Künast hoffentlich die nächste Landeschefin stellen, damit der Winfried nicht allein ist als Landeschef. Und dann sind es schon zwei. Und wer weiß, vielleicht folgen eines Tages ja auch noch andere.
Am Montag wird der grün-rote Koalitionsvertrag für Baden-Württemberg unterzeichnet. Am Donnerstag wird dann der erste grüne Ministerpräsident eines deutschen Bundeslandes vereidigt.
Rot-grüner Koalitionsvertrag angenommen, aus Stuttgart berichtete Reinhard Nürnberg. Wenn Sie in diesen Tagen den Ausdruck Boygroup hören, dann denken Sie vielleicht an Düsseldorf, an den European Song Contest mit Lena. Aber nein, weit gefehlt. Es handelt sich um die neue Führungsriege der FDP. Rösler, Bahr und Lindner, die drei werden nun so genannt. Die drei Boys, sie sollen die Liberalen zu neuen Ufern führen. Dies wurde heute in Duisburg auf dem Landesparteitag gefordert. Die Frage ist nur, mit oder ohne Westerwelle und Brüderle. So recht weiß die Partei nicht, was sie will. In Duisburg suchte sie jedenfalls heute einen Neuanfang. Ob das klappte, dazu Klaus Schäfer.
Eine Woche vor seinem Abschied nach 10 Jahren als FDP-Bundesvorsitzender war Guido Westerwelle zum Parteitag seines Heimatverbandes gekommen und musste sich dort teilweise heftige Kritik anhören.
Gehen muss die Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion und gehen soll der Bundesaußenminister, nicht der Bundeswirtschaftsminister. Das mal als Stimmungsbild von der Basis.
Karl-Heinz Lamberti, liberaler Fraktionsvorsitzender aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Persönliche Konsequenzen deutete eine Delegierte aus Dortmund an. Wenn sich unter der neuen Parteispitze nichts ändere, werde sie austreten, sagte sie und äußerte gleich Zweifel an den jungen Hoffnungsträgern Philipp Rösler, Christian Lindner und Daniel Bahr. Bahr, seit November Chef der NRW-FDP, hatte zuvor in einer auffällig zurückhaltenden Rede angekündigt, nächste Woche für den stellvertretenden Bundesvorsitz zu kandidieren. Zu einer möglichen Kampfabstimmung mit Wirtschaftsminister Rainer Brüderle äußerte Bahr sich nur indirekt.
Jeder in der Führung der FDP muss wissen, dass er oder sie seinen oder ihren Beitrag leisten muss, damit es insgesamt in der Aufstellung für die FDP wieder besser wird. Es braucht eine Kontinuität, ja, aber es braucht eben auch eines glaubwürdigen Neuanfangs in der Parteiführung der FDP.
Bahr betonte, die FDP benötige diesen Neuanfang. Allerdings müsse sie sich nicht neu erfinden. Es gehe darum, den liberalen Freiheitsbegriff offensiv zu vertreten. Daniel Bahr verteidigte Guido Westerwelle und erinnerte an dessen Erfolge.
Lieber Guido, mich hat immer beeindruckt, wie du dich und uns begeistert hast. Du hast dich entschieden, nicht erneut als Bundesvorsitzender der FDP zu kandidieren. Als Außenminister wirst du weiterhin dein Engagement und deinen Einsatz für die liberale Sache erfolgreich zeigen.
Westerwelle trat zum Schluss der Aussprache ans Rednerpult. Zuvor hatte er auch die kritischen Äußerungen zumeist unbewegt verfolgt. Klar habe er nicht alles richtig gemacht, sagte der FDP-Chef.
Wenn jemand Verantwortung trägt, dann macht er Fehler. Ich entschuldige mich für jeden Fehler, den ich gemacht habe. Aber trotzdem glaube ich, haben wir in den letzten 10 Jahren weit mehr richtig gemacht als falsch. Sonst stünde Deutschland heute nicht so gesund da.
Ein letztes Mal schaffte es Westerwelle, die Delegierten seines Heimatverbandes auf seine Seite zu ziehen. Am Ende gab es doch noch stehende Ovationen für den scheidenden Vorsitzenden. Allerdings blieb auch eine Reihe von Delegierten demonstrativ sitzen.
Über den Parteitag der FDP in Nordrhein-Westfalen berichtete Klaus Schäffer. 18.40 Uhr, Echo des Tages. Wir gehen ins Ausland. Gerade sind die Notkredite für Portugal ausgehandelt worden. Da zeigt sich, dass die Schuldenkrise weitergeht. Griechenland bekommt trotz aller Anstrengungen sein Staatsdefizit nicht in den Griff. Die griechische Wirtschaft liegt da nieder. Die internationalen Kapitalmärkte leihen Griechenland Geld mittlerweile zu einem Zinssatz von 20%. Insgesamt sehen Experten kein Licht am Ende des Tunnels, sodass das Gerücht, Griechenland werde möglicherweise die Eurozone verlassen müssen, neue Nahrung erhielt. Dies besonders nach einem Geheimtreffen der EU-Finanzminister. Wie immer in solchen Fällen wird von allen dann auch sofort alles dementiert. Aus Brüssel am Tag danach, Leon Stebe.
Am Tag nach dem nächtlichen Treffen der Euro-Finanzminister in Luxemburg versuchen alle Seiten, die Bedeutung der Gespräche herunterzuspielen. Das sei keine einmalige Sache gewesen, auch kein Sonder- oder Krisentreffen, hieß es aus Regierungskreisen. Es habe sich allenfalls um einen Gedankenaustausch gehandelt, ohne förmliche Beschlüsse und Entscheidungen, sagte ein Sprecher des EU-Währungskommissars Olli Rehn. In Luxemburg habe sich eine informelle Runde aus Finanzministern getroffen, die sich über aktuelle Fragen austauschen wollte. Aber die aktuelle Frage, die auf der Tagesordnung stand, hatte es in sich. Es ging um die finanzielle Lage Griechenlands, die sich offenbar weiter zuspitzt. Dass die Regierung in Athen eine Abschaffung des Euro erwägt und wieder eine eigene Währung einführen will, sei kein Thema des Treffens gewesen. Entsprechende Berichte wies der griechische Regierungschef Papandreou mit den Worten zurück: Solche Szenarien bewegen sich an der Grenze des Kriminellen. Und der Chef der Eurogruppe, Luxemburgs Ministerpräsident Jean-Claude Juncker, sagte, Zitat, wir wollen nicht, dass der Euroraum ohne Grund explodiert. Auch eine Umschuldung Griechenlands wurde laut Juncker ausgeschlossen. Allerdings gibt es bisher unterschiedliche Auffassungen darüber, was mit dem Begriff genau gemeint ist. So scheint es zumindest denkbar, dass Griechenland einen Teil seiner Schulden nicht mehr zurückzahlen kann und muss. Allein dieses Gedankenspiel löst viel Nervosität auf den Finanzmärkten aus, sind auch deutsche Banken an den Krediten für Griechenland beteiligt. Es scheint fraglich, ob das Land die Auflagen zum Abbau seines Haushaltsdefizits einhalten kann. Außerdem wird spekuliert, dass die Milliardenhilfen nicht ausreichen könnten, um Griechenland wirklich dauerhaft vor einer Staatspleite zu bewahren. Ganz offensichtlich versuchen Experten der europäischen Finanzministerien deshalb, einen neuen Krisenplan für Griechenland zu entwickeln. Möglich ist unter anderem, dass die Fristen für die Rückzahlung der Notkredite verlängert werden. Die Europäische Union und der Internationale Währungsfonds hatten bereits vergangenes Jahr ein Kreditprogramm in Höhe von 110 Milliarden Euro geschnürt. Griechische Zeitungen berichten jetzt von einer Art neuem SOS-Paket, das am 16. Mai beim offiziellen Treffen der Finanzminister beschlossen werden könnte. Wie dieses neue Paket aussehen soll, was das für Griechenland und Europa bedeutet, ist allerdings noch unklar.
Die internationale Kritik an Syrien hält an. So verhängte die EU Sanktionen gegen Vertraute von Präsident Assad. Und das Weiße Haus in Washington droht mit weitreichenden Sanktionen, sollte das Töten von Demonstranten und Regimekritikern nicht aufhören. Aber das Regime in Syrien denkt nicht daran, den Oppositionellen entgegenzukommen, sondern schickte Panzer in die Hafenstadt Banias. Nachrichtenagenturen berichten mittlerweile, dass die Opposition ein Ende der Demonstrationen verspricht, sollte Assad freien Wahlen zustimmen. Bestätigt wurde dieses Angebot bisher jedoch nicht. Zur aktuellen Situation in Syrien, Felix de Kuveland.
Die syrische Armee hat ihre Präsenz in der Küstenstadt Banias massiv verstärkt. Augenzeugen berichten über Handy, an den Stadtgrenzen und im Zentrum seien Panzer in Stellung gegangen. Die Festnetz- und Internetverbindungen nach Banyas sind unterbrochen. In sunnitischen Wohngebieten sollen Soldaten und Geheimdienstler Häuser durchsucht und eine unbekannte Zahl von Einwohnern festgenommen haben. Die Anhänger der sunnitischen Glaubensrichtung des Islam stellen in Syrien die Mehrheit, die Präsidentenfamilie Assad und viele Angehörige der Oberschicht gehören aber zur alawitischen Minderheit. Banyas war in den vergangenen Wochen eines der Zentren der Proteste. Der eigentliche Ausgangspunkt der Revolte aber ist die Kleinstadt Dara im Süden. Nach Angaben der syrischen Führung haben die Sicherheitskräfte dort mit ihrem Abzug begonnen, weil, so heißt es offiziell, Sicherheit und Ordnung wiederhergestellt worden seien. Die Behörden gestatteten einem Konvoi des Internationalen Roten Kreuzes mit Medikamenten, Babynahrung, Lebensmitteln und medizinischen Geräten nach Dara hineinzufahren. Die 120.000 Einwohnerstadt ist von den schweren Auseinandersetzungen gezeichnet. Viele Häuser sind zerstört oder beschädigt, überall sind Einschusslöcher zu sehen. Trotz des angeblich begonnenen Abzugs aus Dara ist die Präsenz der Sicherheitskräfte noch so stark, dass sich nach den letzten Freitagsgebeten keine Demonstranten auf die Straßen dort wagten. In den vergangenen Tagen hatte es in Dara zahlreiche Festnahmen gegeben. Insgesamt sind nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten landesweit bislang mindestens 8.000 Menschen inhaftiert worden. Bei dieser Angabe handelt es sich allerdings um eine Schätzung. Nachprüfbar ist sie nicht. Das Regime bestreitet denn auch, dass die Angaben zutreffen.
Seit der Tötung des Al-Qaida-Chefs Osama bin Laden ist die Popularitätskurve des amerikanischen Präsidenten Obama rasant in die Höhe geschnellt. Heute erklärte er, er werde sich zu dem Thema nicht mehr äußern, damit nicht der Eindruck entstehe, er wolle das Geschehene für den anstehenden Wahlkampf nutzen. In Washington geht derweil die Spurensuche weiter, dazu aus der amerikanischen Hauptstadt Klaus Kastan.
In der Zentrale des US-Geheimdienstes CIA in Langley, ganz in der Nähe der amerikanischen Hauptstadt, werden zurzeit die Materialien ausgewertet, die man im Anwesen Osama bin Ladens in Pakistan gefunden hat. Zwei erste Erkenntnisse liegen vor. Danach soll der Gründer des Terrornetzwerkes in den vergangenen Jahren eine weitaus wichtigere Rolle gespielt haben, als bisher angenommen wurde. Er sei für die Mitglieder der Organisation nicht nur eine Symbolfigur gewesen, sondern war vielmehr auch im operativen Geschäft präsent, hieß es jetzt in amerikanischen Regierungskreisen. Insbesondere bei der Planung und der Ausführung von Anschlägen war Bin Laden bis zu seinem Tod am vergangenen Sonntag offensichtlich aktiv. Darüber hinaus habe er den verschiedenen Gruppen des Terrornetzwerkes nach wie vor die strategische Richtung vorgegeben und klare Anordnungen erteilt, ließ die Regierung mitteilen. In dem Unterschlupf des Terroristenführers hätte man außerdem Videobänder gefunden. Dabei handele es sich sowohl um bisher unveröffentlichte Propagandafilme als auch um Privatvideos, die Bin Laden mit seinen Getreuen zeigen würden. Es heißt, die Videos würden eventuell noch dieses Wochenende freigegeben werden.
Im Oktober 2001 hat sich der Al-Qaida-Chef in das Höhlensystem in den Tora-Bora-Bergen versteckt und sich dann anschließend ins Grenzgebiet begeben, schreibt eine pakistanische Zeitung. 2005 zog er dann mit seiner gesamten Familie in jenes Haus, das Montagnacht von einer amerikanischen Spezialeinheit gestürmt wurde. Auch die Terrororganisation Al-Qaida hat den Tod Osamas mittlerweile bestätigt und, wie zu erwarten, Rache angekündigt. Dazu Sabina Matai.
Normalerweise ist die Pressestelle der afghanischen Taliban schnell mit Stellungnahmen zu aktuellen Ereignissen. Mit der Erklärung zum Tod des Osama bin Laden ließen die Extremisten sich dagegen tagelang Zeit. Eine große Tragödie sei der Tod des einstigen engen Verbündeten, heißt es in dem sorgfältig formulierten Kondolenzschreiben. Bin Laden sei ein wörtlich unermüdlicher Kämpfer gegen christliche und jüdische Aggression in der islamischen Welt gewesen. Zitat Ende. Die von Bin Laden geführte Al-Qaida war eng mit den Taliban während deren Herrschaft über Afghanistan verbündet, unterstützte sie militärisch und finanziell. Im Gegenzug konnte das Terrornetzwerk vom Hindukusch aus ungehindert den globalen Dschihad planen. Beobachter hatten spekuliert, dass die islamistischen Aufständischen in Afghanistan sich nach dem Tode Bin Ladens zu Friedensverhandlungen bereit erklären könnten. In ihrer Erklärung unterstreichen die Taliban jetzt jedoch, dass die afghanischen Dschihadisten von der Masse des Volkes getragen würden. Der Tod Bin Ladens werde, Zitat, dem Heiligen Krieg gegen die Invasoren neuen Schwung verleihen.
Es war ein durchaus erfolgreicher Besuch, die Visite des Bundespräsidenten in Brasilien. Nur am Ende gab es Unstimmigkeiten. Und zwar derart, dass Christian Wulff einen geplanten Besuch im neuen ThyssenKrupp-Stahlwerk in Rio de Janeiro absagte. Man habe ihn über den geplanten Umbau des Konzerns nicht informiert, hieß es. Über einen, also zuerst begeisterten und dann verstimmten Bundespräsidenten nun Michael Götschenberg.
Bundespräsident Christian Wulff hat nun schon einige militärische Ehrenformationen abgeschritten, die in Brasilia dürfte ihm aber wohl im Gedächtnis bleiben. Goldene Helme, weiß-rote Uniformen, Speere mit weiß-roten Fahnen an der Spitze. Wenn die brasilianische Präsidentengarde antritt, dann macht das schon was her. Es war ein prachtvoller Empfang, den Dilma Rousseff, die neue Präsidentin Brasiliens, ihrem Gast aus Deutschland bereitete. Der zweite offizielle Staatsempfang in ihrer Amtszeit, den ersten hatte sie Barack Obama gewährt. Durchaus ein Zeichen der Wertschätzung, denn die Besucher aus dem Ausland geben sich bei Dilma Rousseff die Klinke in die Hand. Die neue starke Frau an der Spitze Brasiliens ist gefragt wie kaum jemand anderes in der internationalen Politik. Bundespräsident Wulff war ausgesprochen gespannt auf diese Frau und im Anschluss regelrecht begeistert.
Ich persönlich bin schwer beeindruckt von Dilma Rousseff, weil sie bestens vorbereitet klare Ergebnisse erreichen wollte.
Und verhalf Wulff mit ihrer Entscheidungsfreude zu einem persönlichen Erfolg. Spontan sagte sie zu, dass Brasilien Partnerland der CeBIT im kommenden Jahr werden wolle. Sehr zur Freude des Chefs der Deutschen Messe AG. Wolfram von Fritsch war eigens mitgereist, um der Präsidentin in dieser Angelegenheit auf den Zahn zu fühlen. Mit einer derart schnellen Zusage hatte er allerdings nicht gerechnet.
Deswegen ist die Geschwindigkeit dieser Entscheidung ein persönlicher Erfolg des Bundespräsidenten.
Bedankte sich der Messechef. Die Chemie zwischen Wulff und Rousseff stimmte offenbar, was keine Selbstverständlichkeit ist. Der Besuch von Barack Obama vor einigen Wochen war ausgesprochen frostig verlaufen. Wohl vor allem deshalb, weil Dilma Rousseff dem Amerikaner klargemacht hatte, dass sie ihrer Ansicht nach mit ihm in einer Liga spielt. Und tatsächlich, das Selbstbewusstsein der brasilianischen Präsidentin ist mit Händen zu greifen. Die Grundlage dafür ist die sichere Gewissheit, dass Brasiliens politischer und wirtschaftlicher Aufstieg nicht zu bremsen ist.
In Brasilien explodiert die Wirtschaft. Das Bruttosozialprodukt Brasiliens wird in den nächsten 10 Jahren größer als das deutsche sein,
stellt Stefan Zoller fest, Vorstandsmitglied des Luft- und Raumfahrtkonzerns EADS. Die deutsche Wirtschaft hat das Land längst für sich entdeckt und investiert im großen Stil. Dabei locken vor allem die Infrastrukturprojekte rund um die Fußball-WM 2014 und die Olympischen Spiele 2016 in Brasilien. Der Bundespräsident war deshalb nicht zuletzt angereist, um der deutschen Wirtschaft die Türen zu öffnen, musste aber feststellen, dass diese in Wahrheit schon längst offen stehen. Brasilien, so stellte Präsidentin Rousseff fest, sei zwar schon der wichtigste Handelspartner Deutschlands in Lateinamerika, da sei aber durchaus noch Luft nach oben. Die deutsche Wirtschaft forderte sie regelrecht mit Nachdruck auf, sich in Brasilien zu engagieren.
In particular nas áreas de ciência e tecnologia, educação, comércio e investimentos, infraestrutura, meio ambiente e energias renováveis.
Dass das Besuchsprogramm des Bundespräsidenten in Brasilien ein vorzeitiges Ende nahm, hatte mit Ereignissen in Deutschland zu tun. Geplant war nämlich noch ein Besuch beim ThyssenKrupp-Werk in der Nähe von Rio, eine 5 Milliarden Euro Mega-Investition. Nachdem allerdings Pläne von ThyssenKrupp bekannt wurden, im Zuge eines Konzernumbaus weltweit rund 35.000 Stellen abbauen zu wollen, sagte der Bundespräsident den Besuch spontan ab und machte sich auf den Weg nach Hause.
Aber auch das klappte nicht sofort. Der Regierungs-Airbus des Bundespräsidenten musste wegen eines Defekts in Rio am Boden bleiben, sodass Wulff mit einer Linienmaschine schließlich zurückflog. Dass er den Besuch bei ThyssenKrupp in Rio de Janeiro absagte, begrüßten zumindest die Arbeitnehmervertreter bei ThyssenKrupp hier in Deutschland. Über den geplanten Umbau nun Jörg Marksteiner.
Noch am späten Donnerstagabend, nach einer Sondersitzung des Vorstandes, wurde der Betriebsrat informiert. Was den Arbeitnehmervertretern dort offenbart wurde, schätzen selbst Fachleute als radikal ein. Das komplette Edelstahlgeschäft mit seiner fast 100-jährigen Geschichte rund um die Firma Nirosta in Krefeld steht ebenso zum Verkauf wie viele der Autozulieferertöchter von ThyssenKrupp. Jeder fünfte Mitarbeiter des Konzerns ist betroffen, 35.000 insgesamt. Auch viele Standorte in NRW. Bernd Kalver, Betriebsrat im Krefelder Edelstahlwerk und stellvertretender Vorsitzender des Konzernbetriebsrats.
Wir haben in NRW im Augenblick, wenn man die Niroster nimmt, ca. 4.200 und wenn man die VDM dazu packt, dann sind wir ungefähr 6.500 bis 7.000.
Noch ist nicht entschieden, ob die traditionsreiche Edelstahlsparte mit ihren insgesamt 11.000 Mitarbeitern verkauft, mit einem Konkurrenten fusioniert oder an die Börse gebracht wird. Während sich ThyssenKrupp heute nicht weiter äußern wollte, gaben sich IG Metall und Betriebsräte erst einmal ziemlich gelassen.
Also wir haben gerade auch beim letzten Verkauf, den wir mit Metal Forming gemacht haben, das Best-Owner-Prinzip angewandt. Das heißt, wir haben eine Verabredung, auch eine Vereinbarung im Konzern, dass die Geschäfte nur in Hände gegeben werden, die auch die Fortführung des Geschäftes und die Sicherheit der Arbeitsplätze beinhalten.
Betont Betriebsrat Kalver. Von betriebsbedingten Kündigungen geht er deshalb nicht aus.
Es wird mit uns keinen Weg geben, der unsere Arbeitsplätze gefährdet.
Die Verkäufe könnten ThyssenKrupp bis zu 8 Milliarden Euro einbringen. Geld, das die Essener dringend brauchen. Den Ruhrkonzern drücken fast 6 Milliarden Euro Schulden, weil die Kosten beim Bau zweier Stahlwerke in Brasilien und den USA aus dem Ruder gelaufen sind. Damit fehlt Geld für Investitionen, vor allem in die Technologiesparte, dem zweiten wichtigen Standbein von ThyssenKrupp. Das will der neue Chef von ThyssenKrupp, Heinrich Hiesinger, stärken. Das Ziel, unabhängiger zu werden vom stark konjunkturabhängigen Stahlgeschäft. Mit der Abgabe der Edelstahlsparte verabschiedet ThyssenKrupp auch ein langjähriges Sorgenkind. Immer wieder hatte der Bereich für hohe Verluste gesorgt. Das Geschäft ist schwierig. Der Markt ist geprägt von Überkapazitäten. Dennoch, die Trennung vom Mutterkonzern und die künftige Eigenständigkeit könnten auch eine Chance sein, meint Betriebsrat Kalver. Schließlich beherrsche man ein Drittel des weltweiten Marktes.
Wir sind sehr gut aufgestellt, sind Marktführer. Von daher werden wir, welchen Weg wir auch immer gehen, werden wir auch entsprechend uns behaupten. Wir sind da sehr selbstbewusst.
Am kommenden Freitag will der Aufsichtsrat über die Pläne beraten. Gibt er grünes Licht, dann sollen die Verkäufe innerhalb von anderthalb Jahren über die Bühne gehen.
Und wir kommen zum Sport am Wochenende. Dass Dortmund deutscher Meister ist, das steht außer Frage. Aber wer die Bundesliga verlassen muss, das ist genauso spannend. Ein Abschiedskandidat steht schon fest. Marat Herrmann aus der Sportredaktion. Er kommt aus dem hohen Norden.
Ja, nach der 1:8 Heimniederlage gegen Bayern München steht St. Pauli als Absteiger fest. Der langjährige Hamburger Trainer Holger Stanislawski, der nach dieser Saison nach Hoffenheim wechselt, wirkte entsprechend nachdenklich.
Zu meiner Mannschaft möchte ich und werde ich nichts sagen, weil das alles Positive, was in 18 Jahren vielleicht sich aufgebaut hat, heute ein jähes Ende finden könnte. Und deswegen nehme ich mir heute das Recht heraus, zu meiner Mannschaft nichts zu sagen. Und ist wahnsinnig enttäuschend, wahnsinnig deprimierend. Und da werde ich auch ein paar Tage brauchen, um das sacken zu lassen. Dafür bin ich viel zu sehr Trainer, Sportler und auch St. Paulianer, dass mich das nicht kalt lässt, wenn ich 1:8 im letzten Heimspiel gegen Bayern München verliere.
Die weiteren Ergebnisse. Bremen besiegt Dortmund 2:0. Leverkusen und Hamburg trennen sich 1:1. Schalke unterliegt Mainz 1:3. Nürnberg verliert gegen Hoffenheim 1:2. Köln gewinnt in Frankfurt 2:0. Mönchengladbach ist gegen Freiburg 2:0 erfolgreich. Stuttgart gewinnt gegen Hannover 2:1. Und Wolfsburg verliert gegen Kaiserslautern 1:2. Hintermeister Dortmund kämpfen am letzten Spieltag, also Leverkusen, das 65 Punkte hat, und Bayern München mit 62 Punkten um den direkten Platz für die Champions League. Auf Rang 4 und 5 haben sich Hannover und Mainz heute den Europa-League-Platz gesichert. Auf den Rängen 12 bis 14 haben Bremen, Köln und Schalke den Klassenerhalt geschafft. Am letzten Spieltag zittern muss noch Wolfsburg und Mönchengladbach mit je 35 Punkten sowie auf dem vorletzten Tabellenplatz Frankfurt mit 34 Punkten. Und das Schlusslicht St. Pauli mit 29 Punkten ist abgestiegen.
Sie erwähnten gerade schon Frankfurt, Köln, da hat es Dinge gegeben, die eigentlich mit Sport wenig zu tun haben.
Ja, leider nach der 0:2-Pleite von Frankfurt gegen Köln ist es erneut zu massiven Ausschreitungen gekommen. Rund 150 Fans stürmten nach dem Schlusspfiff den Rasen der Frankfurter Arena. Die Polizei musste Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzen. Einige sogenannte Fans wurden festgenommen.
Der Formel-1-Zirkus, anderes Thema, ist unterwegs, diesmal in der Türkei, und unser Mann aus Heppenheim, Sebastian Vettel,
ja,
er fährt ganz vorne mit.
Der Weltmeister hat sich einen Tag nach seinem spektakulären Unfall eindrucksvoll zurückgemeldet. Am 4. Rennwochenende des Jahres in der Türkei hat er zum 4. Mal Startplatz 1 erobert.
Ich habe mich auf Anhieb wohlgefühlt, den Rhythmus gefunden, also kann ich sehr zufrieden sein. Jetzt hoffen wir auf ein gutes Rennen morgen. Die Vorzeichen stehen gut. Heute können wir stolz auf das sein, was wir gemacht haben, aber morgen kommt die härtere Aufgabe.
Und wir entlassen Sie natürlich nicht, ohne über den deutschen Eishockey zu berichten.
Ja, die Nationalmannschaft hat in der zweiten Zwischenrundenpartie der Weltmeisterschaft in der Slowakei gegen Dänemark mit 4:5 im Penaltyschießen verloren. Aber Deutschland war bereits vor diesem Spiel fürs Viertelfinale qualifiziert.
Mara Tellmann war das aus der Sportredaktion und das war das Echo des Tages. Am Mikrofon Hermann Krause. Einen schönen Abend.